Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Irankrieg bleibt das bestimmende Thema an den Märkten. Hohe Energiepreise, die gesperrte Straße von Hormuz, die Angst um die Weltwirtschaft, die Stimmung an den Finanzmärkten bleibt angespannt, die Schwankungen sind weiterhin hoch. Wie Anleger damit umgehen sollten, welche Risiken, aber auch Chancen es aktuell gibt, darüber spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Perspektiven to go. Uli, seit Ausbruch des Irankrieges fahren die Börsen Achterbahn, müssen wir das weiter ertragen?
Ja, ich befürchte schon, Jessica. Wir wissen alle nicht, wann und welcher Form es ein Ende dieses Krieges um den Persischen Golf herum gibt. Und solange ist natürlich jede Meldung, die rauskommt, dazu angezeigt, dass die Märkte in die eine oder andere Richtung bewegt werden. Die Hoffnung ist einfach da, dass es schneller geht, dass man die Straße von Hormuz wieder öffnet. Aber bisher ist das eben nicht der Fall und insofern sind die Volatilitäten sehr hoch an den Märkten.
Hauptgrund dafür sind ja die stark gestiegenen Energiepreise. Wie groß ist die Bedeutung der Region für unsere Versorgung mit Öl und Gas, also unsere hier in Deutschland?
Ja, sie ist gar nicht so gravierend hoch. Wir bekommen ungefähr 10% des Gases aus dem Mittleren Osten durch die Straße von Hormuz. Wir kriegen das meiste Gas aus Norwegen und den Vereinigten Staaten von Amerika mittlerweile. Natürlich bekommen wir auch Öl aus dieser Region. Wir sind aber deutlich gasabhängiger. Also es ist nicht ein direktes Knappheitsthema für Europa, aber es ist natürlich ein Preisthema, weil sich die Preise dann nach dem Weltmarkt richten, weil ganz überwiegend Öl und Gas durch die Straße von Hormuz nach Asien transportiert wird. Und ja, wenn man dann auf dem Weg nach Asien mehr verdienen kann, dann macht man das eben und die Preise steigen entsprechend.
Das wäre nämlich auch meine nächste Frage, wie es mit anderen Ländern und Regionen aussieht. Wer ist da eben Profiteur und wer leidet besonders?
Also zunächst mal, Jessica, ist das wirklich insgesamt keine gute Situation für die Weltwirtschaft. Das muss man einfach so sagen. Der Mittlere Osten ist hier, die Straße von Hormuz vor allen Dingen, sehr entscheidend für die Versorgung der Welt mit Energie, aber auch energielastigen Vorprodukten, wenn man so will. Ich habe beispielsweise gelesen, dass jetzt eine der größten, wenn nicht die weltgrößte Schmelze für Aluminium in Bahrain, die Pforten schließt, weil man eben dieses Aluminium gar nicht mehr abtransportieren kann, beziehungsweise das Bauxit nicht mehr nach Bahrain transportiert werden kann. Also es hat schon Auswirkungen für die ganze Welt insgesamt. In Asien, Indien hat schon wirklich sehr darauf hingedeutet, dass man hier dringend wieder vor allen Dingen auch Gas braucht, natürlich auch Öl. Das gleiche gilt für Taiwan, Korea, Japan, China. Also das ist schon ein Thema. Die USA sind relativ unberührt davon, weil sie ja ein ganz großer Produzent von Öl und Gas sind. Und man wird natürlich sehen, inwieweit sich auch Russland über die höheren Preise freuen kann. Vor allen Dingen, weil ja die Sanktionen zumindest mal von US-Seite leicht gelockert worden sind.
Also hat der Krieg ja logischerweise dann auch massive Auswirkungen auf das Weltwirtschaftswachstum. Erste Institute haben ja schon ihre Prognosen ein bisschen gesenkt. Wie schlimm wird es?
Ja, das ist natürlich davon abhängig, wie lange dieser Konflikt anhält und wie lange die Versorgung vor allen Dingen mit Energie nicht stattfindet, gestoppt ist in kleinerer Zahl oder zu wesentlich höheren Preisen stattfindet. Schwer zu sagen. Es hat allerdings jetzt schon Auswirkungen, vor allen Dingen auf der Gasseite. Also man sieht, dass Öl sogenannter Backwardation handelt. Das heißt, die Preise sind kurzfristig sehr hoch. Die Terminkurse Richtung zweite Halbjahr und vor allen Dingen Jahresende fallen aber dann doch wieder recht deutlich. Also hier geht der Markt davon aus, dass dieser Konflikt endlich ist und dass vor allen Dingen im zweiten Halbjahr dann die Versorgung wieder normal sein wird. Aber bei der Gasversorgung sieht das anders aus, denn die europäischen Speicher sind ausgesprochen niedrig gefüllt, für Europa insgesamt unter 30%, für Deutschland nur gut 20%. Also werden wir auch über den Sommer und im Herbst natürlich eine große Nachfrage nach Gas sehen, um die Speicher wieder auffüllen zu können. Und deswegen ist zumindest, was die Terminkurse angeht, an der Börse der Gaspreis nicht fallend, sondern bleibt in etwa auf dem Niveau, was wir im Moment sehen. Und das ist eben doch erheblich über dem, was wir vorher vor dem Konflikt gesehen haben.
Und wenn sich die Situation nicht beruhigt, dann steigt ja unweigerlich auch die Gefahr einer höheren Inflation. Was glaubst du, wie die Notenbanken reagieren würden? Was ist da im Augenblick erwartet oder eingepreist?
Ja, also die Inflationserwartungen, die auch an der Börse gepreist werden, sind schon deutlich angezogen. Vor allen Dingen auf kurze Sicht, also da ist sozusagen spiegelbildlich, was wir auch am Ölmarkt sehen. Man erwartet dann eben auch hier, dass der Konflikt enden wird und damit natürlich auch die Preise wieder runtergehen, aber Inflationserwartung für die USA 3%, für Europa sogar über 3%. Also da sieht man das schon auf ein Jahr gesehen, da ist schon was passiert und insofern preist der Markt im Moment, da muss man immer vorsichtig sein, weil der Markt da auch sehr, sehr schnell hin und her springt natürlich, aber er preist momentan nur noch einen Zinsschritt der amerikanischen Notenbank nach unten ein. Wir werden ja auch einen neuen Notenbankgouverneur haben mit Kevin Warsh, also mal gucken, ob das denn dann so kommt. Unsere Prognose wären immer noch zwei Zinsschritte in den Vereinigten Staaten, weil auch der Arbeitsmarkt ja, sagen wir mal, schwach läuft. Auf der europäischen Seite preist der Markt im Moment sogar einen Zinsschritt nach oben für die Europäische Zentralbank ein und es wird deswegen sehr spannend sein zu beobachten, wie sich in den nächsten Tagen, kommen ja alle großen Notenbanken, sich äußern werden, vor allen Dingen in den Pressekonferenzen zu den Inflationserwartungen und vor allen Dingen dann auch zu einer potenziellen Geldpolitik. Ich würde nicht erwarten, dass viel passiert, sondern man wird sagen, dass man weiter beobachtet und datenabhängig dann bei der nächsten Sitzung entscheidet.
Hätten in dieser ganzen Gemengelage die Börsenkurse nicht eigentlich viel stärker reagieren müssen?
Das weiß ich nicht. Ich finde, sie haben ziemlich stark reagiert, allerdings nicht auf der Oberfläche, sondern wieder darunter in den einzelnen Sektoren. Mhm. Also wir leben sozusagen die Rückabbildung der Revision, wenn ich das so sagen darf. Wir haben am Jahresanfang gesehen, dass vor allen Dingen Technik, insbesondere Software, sehr stark unter die Räder gekommen ist. Da ging es um das Thema hohe Investitionen, sinkende Cashflows, zunehmende Disruption. Auf der anderen Seite sind eben europäische Versorger zum Beispiel sehr stark gestiegen. Also insgesamt auf der Seite der Wachstumsaktien war es am Jahresanfang schwächer. Die Value-Aktien haben besser performt und das hat sich seit Anfang März ein Stück weit ins Gegenteil verkehrt, also umgekehrt. Und dadurch, dass die Sektoren so unterschiedlich reagieren, hat natürlich dann auch der Markt auf einer aggregierten Ebene weniger stark reagiert, weil das eine sozusagen das andere kompensiert. Aber du hast schon recht, insgesamt hat auch der MSCI World All Countries 5,3% abgegeben im Monat März und liegt damit jetzt fürs Gesamtjahr minus 1,2%. Also sicherlich auch auf einer aggregierten Ebene insgesamt negativ, wenngleich, wie gesagt, das meiste davon jetzt im März passiert ist.
Wie sollten Anleger denn darauf reagieren? Muss ich dann auch ein bisschen meine Favoriten wechseln oder bleibe ich einfach in meinen breitstreuenden ETFs und gehe da durch, ja, Augen zu und durch eben?
Ja, es ist natürlich ganz schwer zu sagen, wie diese Situation weitergeht. Also wenn man sozusagen in Szenarien denkt, müsste man sagen, wer an eine schnelle Lösung dieses Krieges glaubt oder zumindest glaubt, dass die Straße von Hormuz kurzfristig wieder befahrbar sein wird, der sollte tatsächlich auf zyklische Werte setzen, überhaupt Aktien dann übergewichten. Wer glaubt, dass das nicht der Fall ist, sollte eher auf defensive Werte schauen, also auch gerade Energieversorger sicherlich, aber auch im Rentenbereich dann aktiv werden und wahrscheinlich ein Übergewicht eher in den USA halten im Vergleich zu Europa. Wer optimistischer ist, der sollte dann Europa und vor allen Dingen Asien, was ja auch sehr gelitten hat unter diesen Entwicklungen, präferieren.
Wenn du sagst, im Rentenbereich aktiv werden, welche Anleihen würde ich mir dann anschauen?
Ja, ich finde es bemerkenswert, dass im Bereich der Unternehmensanleihen die Spreads relativ moderat auseinandergelaufen sind. Das Zinsniveau insgesamt ist natürlich nach oben gegangen, aber das sieht mittlerweile wieder einigermaßen attraktiv aus, vor allen Dingen im Bereich der besseren Bonitäten. Ich würde aber auch Staatsanleihen beimischen. Also wir haben mittlerweile Bundesanleihen im 10-jährigen Bereich, die bei fast 3% notieren. Da werden eben die Inflationserwartungen momentan eingepreist. In Italien, in Frankreich oder auch in Großbritannien sind die Renditen noch höher und damit ein Stück weit attraktiver. auch US Treasuries, dann ist man aber natürlich Dollar investiert, genauso wie in Großbritannien im Pfund, kriegt man Renditen, die mittlerweile fast 4,3% wieder sind. Also das könnte schon sein, dass man hier zu den relativ hohen Zinsen auch noch Kursgewinne mitnimmt, sollte dieser Konflikt enden und vor allen Dingen sollte er relativ bald enden.
Lass uns auch noch auf die Rohstoffmärkte schauen, also vor allem auf die Edelmetalle. Wir haben ja schon auf den Ölpreis und den Gaspreis geschaut, aber lass uns auf Gold schauen. Das stand dem zuletzt auch im Fokus der Anleger und hat nicht immer ganz so reagiert, wie man erwartet hätte, oder?
Ja, das liegt aus meiner Sicht aber am Dollar, der eben wieder recht fest geworden ist. Und da Gold ja typischerweise in Dollar notiert, ist es dann in Dollar, naja, so in etwa auf diesem Niveau geblieben. Ich finde schon, wenn man in Euro guckt, hat es einen gewissen sicheren Hafen immer noch gespielt. Allerdings haben wir ja auch im Vorfeld immer wieder gesagt, dass Gold nicht nur von Notenbanken gekauft wird, sondern eben auch von Anlegern als Absicherung, sogenannte Hedges, genommen worden ist für Investitionen im Aktienmarkt, vor allen Dingen im Bereich der Technologieaktien. Und verkauft man eben Aktien, dann verkauft man eben auch seine Absicherung und damit ist Gold ein Stück weit unter Druck gekommen, allein aus der Fragestellung, ich brauche eben Liquidität in diesen unsicheren Zeiten, weil ich weiß noch nicht, wann ich wieder zukaufen möchte.
Apropos unsichere Zeiten, es drohen schon wieder neue Zölle von Donald Trump. Was ist da los?
Wie soll ich das sagen? Der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, hat ja gegen die bisher erhobenen Zölle gestimmt. Es gibt einige Verfahren jetzt in den Vereinigten Staaten, um die Gelder zurückzuholen. Mal gucken, wie das weitergeht. Aber mit dem Urteil des Supreme Courts hat eben die Politik sofort reagiert und hat eine andere rechtliche Grundlage für Zölle erhoben. Diese gilt aber nur für 150 Tage und insofern diskutiert man gerade in den USA, ob es eine Zustimmung des Kongresses gibt oder man nochmal eine andere rechtliche Grundlage finden muss. Der Finanzminister Scott Bessent hat gesagt, dass die Zölle in jedem Falle auf dem Niveau bleiben werden, was eben ursprünglich verhandelt worden war. Mal gucken, wie die Europäer reagieren. Sie haben ja gesagt, sie wollen bei dem Abkommen bleiben, haben aber die Ratifizierung im Moment ausgesetzt. Also da wird es sicherlich weiterhin Diskussionen und auch Unruhe geben im Bereich des internationalen Handels und der Zölle.
Irgendwie scheint es, als ob es im Augenblick überhaupt keine guten Nachrichten an den Märkten gibt. Von der Autoindustrie in Deutschland kommen sie auch nicht. Aber gibt es vielleicht sonst positive Impulse von der Berichtssaison in Deutschland und Europa?
Ja, die Berichtssaison läuft nach wie vor gut, ist aber natürlich ein Stück weit Rückspiegel, weil wir über das vierte Quartal 2025 reden. Da waren die Erwartungen sehr gut. Auch die Ausblicke waren sehr gut. Das ist aber, wie gesagt, fast alles noch Rückspiegel und man muss gucken, wie jetzt die Unterbrechungen im Handel, Stichwort Straße von Hormuz, aber auch die deutlich gestiegenen Energiepreise, nicht nur auf das direkte Geschäft, sondern eben auch auf die Stimmung wirken. Denn es kann ja durchaus sein, und ich würde sogar sagen, es ist wahrscheinlich, dass diese Unsicherheiten dazu führen, dass die privaten Haushalte, privaten Konsumenten weniger kaufen, weniger nachfragen und auch Investitionsentscheidungen möglicherweise ein Stück weit zurückgestellt werden. Und insofern würde ich schon erwarten, dass wir ein etwas schwächeres Wachstum sehen, dass wir auf der volkswirtschaftlichen Seite wahrscheinlich aber auch bei den Unternehmensgewinnen zumindest als erwartet worden war und die Ausblicke eben auch eher etwas vorsichtiger werden.
Also erstmal kein Licht am Ende des Tunnels?
Das will ich so nicht sagen. Es ist eben genau die Frage, wie lange dieser Konflikt anhält. Da bin ich aber nicht involviert, da kann ich wenig zu sagen. Ich wäre im Moment noch etwas vorsichtig. Ich würde sozusagen nicht in die Volatilität, möglicherweise in das fallende Messer hineingreifen, sondern würde warten, bis wir eine Bodenbildung sehen. Dann verpasst man wahrscheinlich ein paar Prozentpunkte auf der Upside. Das wird möglicherweise dann sehr schnell gehen. Aber als sozusagen Risikomanager würde ich da ein Stück weit zuwarten. Wer einen langen Zeithorizont hat, wer die Volatilitäten aushalten kann, der kann sicherlich auch jetzt schon auf der einen oder anderen Seite versuchen, ja, in den Markt hineinzugehen. Aber wie gesagt, da muss man Geduld haben und man muss sicherlich auch die Volatilitäten aushalten können.
Und wie immer liegen Chance und Risiko sehr nah beieinander. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne.